Einen schönen guten Morgen euch allen. Ich grüße euch auch im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Nehmt es mir nicht übel, ich habe irgendwie ein bisschen mit der Stimme zu kämpfen. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen uns heute auf das Wort Gottes konzentrieren. Und ich bin mir auch sicher, dass der Herr dir begegnen will. Das ist die Frage, ob du ihm begegnen willst, ob du mit offenem Herzen hörst. Und das ist ganz wichtig, dass wir unsere Ohren im Herz auf ihn ausrichten. Und ihr wisst, wir predigen gerade eine Reihe durch den Epheserbrief. Wir sind mittlerweile im Kapitel 5, das ist die letzte Doppelseite in diesem Brief, ist angebrochen. Es ist mittlerweile schon die 11. Predigt diesbezüglich. Aber auch wenn der Brief klein ist, ist er sehr mächtig und sehr voll. Und deswegen wollen wir wirklich genau hinhören, heute auch wieder. Wir lesen heute ein kurzes Stück, die ersten 7 Verse im Kapitel 5. Ich lese die einmal vor. Also Epheser, Kapitel 5, die Verse 1 bis 7. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeiten und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Wieder Worte von Paulus an die Epheser und Worte an uns, die Kursfelder, Worte an jeden, der sie hört. Es sind aktuelle Worte, es ist nicht für die Gemeinde damals allein gemeint, nein, auch für uns. Wir Menschen, wir haben uns zwar technisch entwickelt, aber im Herz und in der Moral sind wir doch immer noch dieselben geblieben. Und deswegen sind diese Worte gültig, auch heute Morgen. Lasst uns mal ab Vers 1 anschauen. Ich finde diese Anrede einfach sehr toll. Wir haben passend schon Kinderlied, wie es betitelt wurde, gesungen. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Ja, ich finde das ganz toll hier. Wir werden betitelt, wenn wir Christen sind, wenn wir eine Wiedergeburt erlebt haben und mit Jesus Christus als Herrn unterwegs sind, dann wirst du betitelt als Kind Gottes. Aber nicht nur, hier steht, das geliebte Kind Gottes bist du. Mir ist das oft nicht bewusst, sage ich ganz ehrlich. Ich denke, ja, Jesus ist der geliebte Sohn. Aber er liebt alle seine Kinder und Gott. Und das ist was ganz Besonderes hier, dass das so steht. Und es beginnt mit dieser Aufforderung, sei Gottes Nachahmer. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann sei sein Nachahmer. Ja, und dafür müssen wir verstehen, wie sind Kinder? Tatsächlich, wenn man Kinder beobachtet, wir haben 4 davon, sie ahmen nach. Wenn es gut läuft, ahmen sie uns Eltern nach, wenn wir uns benehmen und anständige Eltern sind. Wenn schlecht läuft, suchen sie sich irgendwo anders die Vorbilder und ahmen diese nach. Aber wir dürfen uns sicher sein, Kinder ahmen nach, immer. Sie haben ihren eigenen Kopf und suchen sich, wen sie oder was sie nachahmen meistens, aber sie ahmen nach. Das macht Kinder aus, das zeichnet sie aus. Und so sollen wir auch, wenn wir Kinder sind, Gott nachahmen. Und wenn alles gut läuft in der Erziehung, sind Kinder auch der Erziehung später dankbar, die sie genossen haben. So sollte es im idealen Fall sein. Nur auch wir, wenn wir gucken, wie Gott mit uns unterwegs ist, sind wir oft dankbar, dass er einige Entscheidungen blockiert, einige segnet und unterstützt und fördert, dass er uns erzieht. Er zieht uns in die Richtung, wo wir es nötig haben. Und dafür können wir Gott dankbar sein. Und Kinder sind sehr verbunden mit ihren Eltern. Selbst Jugendliche, die manchmal sehr auf Revolution gegen ihre Eltern unterwegs sind, selbst diese lieben ihre Eltern. Auch wenn sie nicht sagen, Papa und Mama, ich hab euch lieb. Ich kann mich daran erinnern, wie es war, Jugendlicher zu sein in der Schule. Und das Schlimmste war, wenn die Eltern beleidigt wurden. Wenn die Mutter verflucht wurde oder sowas, dann ging es gar nicht mehr anders, da musste man sich schlagen. Ja, also so ähnlich war das, weil es verletzend ist, weil man die Eltern liebt. Ja, es ist eine sehr innige Beziehung, die man genießt und man schätzt die Eltern, auch wenn man manchmal nicht die Worte dafür findet. Im Normalfall lieben Kinder ihre Eltern. Und so sollte es auch sein, dass wir auch ähnlich wie die weltlichen Kinder ihre Eltern lieben, so sollen wir auch Gott lieben und schätzen. Und wir sollten es ihm auch sagen, wenn wir es tun. Und das auch dann leben. Aber es gibt Voraussetzungen. Es gibt Voraussetzungen, um wirklich nachahmen zu können. Nämlich, das erfüllen Kinder auch. Und das wissen Eltern. Mein Kind kennt mich. Mein Kind kennt meine Fehler. Mein Kind kennt meine Laune. Mein Kind kennt mich in- und auswendig und weiß genau, wo ich gut bin und wo ich hinters Licht zu führen bin, wie ein Kind Süßigkeiten bekommt zum Beispiel, Mama oder Papa fragen, sie kennen uns, sie kennen Eltern, in- und auswendig. Und genauso, das ist eine Voraussetzung, müssen wir Gott kennen, nicht um ihn auszunutzen, sondern in der innigen Beziehung zu ihm leben. Wir müssen ihn kennen. Wir lernen Gott nur kennen oder meistens nur kennen in der Bibel. Da präsentiert er sich, da sagt er, das bin ich, hier bin ich, so bin ich, über Jesus Christus. Ja, wer mich gesehen hat, hat Jesus gesagt, der hat den Vater gesehen. Also wir lernen Gott kennen über Jesus Christus, über das Vorbild, was er uns ja in der Bibel überliefert hat. Und natürlich durch das Gebet, durch das Reden mit ihm. Wenn wir Bibel lesen, dass wir dann beten und selbst wenn wir nicht die Bibel lesen, dass wir dann beten. Also man sollte den ganzen Tag durchbeten. Das heißt nicht, weil man so fromm ist, sondern um in dieser Beziehung zu wachsen, müssen wir miteinander Kontakt haben. So einfach ist das. Und das ist auch wunderschön, dass es so einfach ist. Und der Vater sehnt sich nach diesem geliebten Kind. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so sehnt er sich nach dir, nach dich. Und das ist einfach toll zu wissen hier in dieser Begrüßung. Und ja, wie war denn Jesus Christus? Wenn wir uns das vor Augen führen, ihn sollen wir ja letztendlich nachahmen, um ihn geht es hier. Das ist heftig. Er war sehr geduldig. Er war leichtfertig im Vergeben. Er hat geduldig und gütig den Menschen, ist er ihnen begegnet, barmherzig. Also alles Dinge, die wir eigentlich nicht so stark drin sind, besonders im Geduld, muss ich sagen. In einigen Bereichen hat man Geduld, in anderen gar keine. Und wir sehen, das ist eine riesen Herausforderung, die hier Paulus an die Epheser schreibt, eine Herausforderung, und man fragt sich, wie kann ich denn jetzt ein Nachahmer sein? Ja, wie kann ich überhaupt auf dieses Wort antworten mit meinem Leben? Und das Schöne ist, uns wird direkt hier so der Schlüssel, die Lösung gegeben im Vers 2. Lass uns das mal angucken. Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Es ist eine weitere Aufforderung, dass wir in Liebe wandeln sollen. Aber wenn wir in Liebe wandeln, dann haben wir die Möglichkeit, ihm nachzuahmen. Wenn wir nicht in Liebe wandeln, dann können wir das eben nicht tun. Denn unsere Kraft, unser Willen selbst, das reicht nicht aus, um das zu erfüllen, die Nachahmung. Ja, da fallen wir einfach, da haben wir gar kein Interesse mehr irgendwann dran, ihm nachzuahmen, weil wir immer wieder hinfallen und das bringt eh nichts. Ich schaffe es nicht aus meiner Kraft. Wir geben auf. Deswegen wird uns hier vor Augen geführt, was? Das Kreuz. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Er hat sich dahingegeben. Ja, das wird uns hier nochmal ganz erwähnt. Das ist kein Zufall. Das ist die Lösung für uns, für unsere Nachahmung. Darin liegt die Quelle unserer Kraft. Das ist nicht irgendwas Kleines, sondern und keine alte Botschaft, natürlich ist sie alt, aber sie ist auch neu. Sie ist die Botschaft, die wir Christen und die auch Nicht-Christen hören müssen und dürfen. Wir haben vorhin Abendmahl gefeiert und darüber nachgedacht, jeder für sich, ja, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, weil ich hätte es nicht geschafft mit meiner Gerechtigkeit. Ich schaffe es nicht alleine, aber Jesus hat dieses Opfer vollkommen gebracht. Und Jesus Christus, der war im Himmel und hat die Ehre Gottes genossen. Und er hat sich erniedrigt. Er hat in Gehorsam sich gebeugt und hat diese Mission, diese Idee Gottes ausgeführt. Er ist auf die Welt gekommen, in irgendeinem Stall auf die Welt gekommen, nicht als großer Herrscher und König, nein, als ein ganz normaler Mensch, der gearbeitet hat, der seinem Vater geholfen hat, der Erziehung genossen hat. Und dann hat er den Menschen gedient. Er hat nicht sich dienen lassen, sondern er hat gedient. Und am Kreuz hat er uns auch gedient. Es war auch ein Dienst, uns Menschen gegenüber, aber ganz besonders im Gehorsam Gott gegenüber. Und diese Haltung erfordert Demut, die Gott uns gezeigt hat. Das ist damit kann man Jesus sehr gut beschreiben. Er war demütig, vom Herzen her, absolut demütig und sanftmütig und so viel mehr. Aber er hat sich dahingegeben, zu 100%, ist gestorben am Kreuz. Er hat sich töten lassen von uns Menschen, die wir schuldig sind am Kreuzestod Jesu. Ja, ohne uns würde er da nicht hängen müssen. Das ist die Wahrheit. Er hätte Besseres zu tun. Aber er wollte den Plan des Vaters erfüllen. Er wollte, dass es uns gut ergeht danach, wenn wir sterben. Und auch wenn wir jetzt schon leben, ja, er möchte, dass es uns Menschen gut geht. Das ist die Absicht. Deswegen hing Jesus Christus dort. Das tat er dafür, nicht einfach nur so, weil es sein Plan war. Er hatte das nicht nötig, aber er wollte es. Er wollte es für dich, er wollte es für mich, damit ich nicht die Konsequenzen ertrage, die der Zorn seines Vaters mit sich bringt. Und ja, dann ist er gestorben. Er lag 3 Tage tot. Er war weg von dieser Welt. Er war im Totenreich, lesen wir, und er ist auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht halten. Warum? Weil er sündlos gelebt hat. Weil der Vater ihn auferstehen lassen hat. Und das ist ein riesiger Schritt, den wir sehen. Und dann hat er weitergedient. Nach seiner Auferstehung ist er nicht einfach emporgestiegen. Nein, er hat uns gelehrt. Er hat gedient auf dieser Welt. Und das ist so das, was durchgehend, ja, wie dieser rote Faden, wie man das nennt, durchgeht. Das beschreibt sein Leben. Er ist jemand, der sich dahingegeben hat. Und wir lesen es. Es war sogar Gott ein lieblicher Geruch. Jetzt könnte man sagen, wie kann das sein, dass das Kind stirbt und das gefällt dem Vater? Aber dem Vater gefiel nicht der Tod des Kindes, sondern der Gehorsam des Kindes. Und es gefiel diese Hingabe, diese Liebe, die innige. Und das alles hat er getan, damit wir diese Chance haben, errettet zu sein. Errettet zu werden als Menschen. Errettet von der Hölle, von den Konsequenzen unserer Sünde, die wir eigentlich tragen müssen. Ja, wie das so ist, auch wir auf der Erde haben Gericht und wenn wir etwas verbocken, müssen wir es bezahlen. Wir müssen dafür gerade stehen. Und das ist richtig so. Und genauso ist es auch richtig im geistlichen Bereich, wenn wir sündigen, dass wir dafür gerade stehen. Aber für uns stand jemand anders gerade da. Das war Jesus. Und das ist einfach herrlich, wenn wir das so sehen und wenn wir dann uns daran erinnern und das uns vor Augen holen, dass Jesus das für mich getan hat, dann bin ich dankbar, dass er das getan hat, weil ich hätte es nicht tun können. Ich wäre für immer verdammt in der Hölle. Ich hätte keine Chance, mich durch irgendeine Wohltat, mich durch irgendein Zusammenreißen auf dieser Welt zu behaupten. Ja, meine Taten, die reichen aus für gar nichts. Ja, er ist das Vorbild. Er ist der einzige Held in der Bibel. Nimm Jesus weg. Und die ganzen Helden sind einfach nur Menschen, die voller Schwächen sind, die hinfallen und von alleine gar nichts können. Jesus Christus ist der Held. Und das ist, kann man nicht groß genug machen. Und sein Opfer, das hilft uns. Es hilft uns enorm, Nachahmer zu sein. Wir müssen uns nicht opfern. Wir müssen nicht ans Kreuz steigen. Das meint die Bibel nicht. Aber wir sollen auch selbstlos wie er leben. Das heißt, dass ich nicht mich verwirkliche, sondern Gottes Wünsche verwirkliche. Darum geht es hier. Es geht darum, dass Gott zum Ziel kommt in meinem Leben. Es geht nicht darum, dass ich die Karriere mache, dass ich politisch die Welt verändere oder sonst irgendein Ziel mir setze und das durchziehe oder dass es mir gut geht. Darum geht es gar nicht hier. Es geht darum, dass wir uns aufgeben als Menschen, Und das ist heftig. Es ist wirklich heftig, wenn man sich das vor Augen führt, was Gott abverlangt den Menschen. Die meisten würden sagen, das ist zu viel, was du verlangst. Ich bin immer noch ich bin Mensch, ich möchte leben, wie ich lebe. Das darfst du auch. Aber Gott verlangt eben nach dieser Hingabe, der kompletten Aufgabe des eigenen Ichs und der Hingabe zu Jesus Christus. Warum verlangt er danach? Wir werden das gleich noch sehen. Warum? Warum er das abverlangt. Dieses enorme Opfer auch für uns ein Stück weit. Lasst uns mal gucken. Also er sagt uns, so sollt ihr leben. Schaut aufs Kreuz, so sollt ihr leben. Und dann, so sollt ihr nicht leben. Geht es jetzt weiter im Vers 3. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Er spricht hier zu den Kindern Gottes, zu den geliebten Kindern Gottes, zu diesen Heiligen, die 5-6 Jahre bekehrt waren. Also kann auch ein bisschen länger sein, aber 5-6 Jahre gab es ja diese Gemeinde, als sie den Brief erhielten. Und letztendlich, sie sollen heilig sein. Sie erinnert sie daran, ihr sollt heilig sein. Und das, diese Eigenschaften, die sind nicht das, was Heilige haben sollen. Und lasst uns mal genauer gucken, was diese Eigenschaften sind. Denn das ist nicht einfach nur eine theologische Aussage. Nein, es ist ganz praktisch gemeint. Er will nicht, dass Unzucht getrieben wird, Unreinheit da ist und auch Habsucht. Das soll nicht bei Heiligen sein. Und deswegen ist es wichtig, wir Christen, wir müssen das hören, wie Heilige zu leben haben und auch anscheinend, wie sie nicht zu leben haben. Deswegen lasst uns da nochmal danach sinnen, was denn das ist. Nun denn, es ist eine Warnung zu unserem Schutz, das kann man erstmal sagen. Es sind nicht die Gesetze, die wir erfüllen, um in den Himmel zu kommen. Nein, es geht hier um deinen Schutz auf Erden, damit es dir gut geht als Mensch, als Kind Gottes, als geliebtes Kind. Unzucht. Unzucht ist ein anderes Wort für Hurerei, Pornia. Also wirklich Geschlechtsverkehr und alle sexuellen Handlungen und auch Gedanken, die nicht in der Ehe geschehen, die außerhalb, vor der Ehe vielleicht geschehen oder außerhalb von der Ehe. Ja? Denn Sexualität ist Gottes Erfindung. Er findet es toll. Das ist seine Idee gewesen, der Geschlechtsverkehr, dass Menschen sich vermehren, aber auch, dass sie die Ehe genießen dürfen. Ja? Das ist eine geniale Erfindung Gottes, die heilig ist, weil es Gottes Idee war. Es ist heilig und wir Menschen, wir haben da aber was ganz anderes draus gemacht. Wir haben ein anderes Verständnis, Sexualität, die gehört mir, auch wenn sie mir gegeben ist als Leihgabe, sage ich, sie gehört mir und ich bestimme darüber, wie ich meine Sexualität auslebe. Und Sex vor der Ehe ist ganz normal, wissen wir in der Welt. Ja, man sollte ja wissen, ob man auch sexuell zueinander ja vielleicht passt mit seinen Vorlieben. So denkt die Welt, ihr Lieben. Und so denkt aber Gott nicht. Er betitelt diese Gedanken als Hurerei, dieses Verhalten. Er findet es ganz schrecklich, dass wir Menschen uns so sehr kaputt machen mit unserer Sexualität, die er uns nicht für außerhalb der Ehe gegeben hat, sondern für die Ehe. Und das ist etwas Heftiges, denn ja, warum? Sexualität wird uns als etwas Unschuldiges präsentiert. In der Werbung, in Filmen, wo auch immer wir unterwegs sind, in Videos, sei es diese Shorts, die Jugendliche heute gucken oder auch Erwachsene, ja, dort sind die beliebtesten Videos, sind die, wo am meisten die Frauen sich ausziehen, wo am meisten gesehen wird. Für die Jugendlichen halten dann an. Das Fleisch zieht uns an, es ist eben nicht unschuldig und man bleibt hängen und oh, was habe ich da gesehen? Aber die Wahrheit ist, es entspringt etwas aus dieser Sünde. Es bleibt nicht bei dieser einen Sünde, die Hurerei oder auch Unzucht genannt wird, sondern zum Beispiel das Thema Abtreibungen. Ein ganz unschönes Thema, worüber viel zu viel geschwiegen wird. Aber Mord ist letztendlich auch Abtreibung. Und das ist heftig, wenn wir uns überlegen, dass aus dieser Sünde auch Mord herauskommen kann. Und viel mehr als das. Und wir müssen es ernst nehmen. Ja? Milliarden Menschen werden abgetrieben, nur aus Egoismus heraus. Ich möchte meine Sexualität so ausleben, wie ich es will als Mensch. Und das Nebenprodukt ist halt das Kind, aber das brauche ich gerade nicht. Und deswegen treibe ich es ab. So sind wir Menschen, egoistisch. Und der unschuldige Mensch, der abgetrieben wird, was kann er dafür? Und da sehen wir ein unangenehmes Thema, aber das ist eine Warnung Gottes. Es ist eine wichtige Warnung. Und wir Christen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht uns beeinflussen lassen von der Welt, dass wir unsere Augen schärfen und sehen, Unzucht, es ist nicht gut für mich. Ich darf es nicht machen und ich soll es nicht machen. Und das ist wichtig. Und es ist eigentlich schade, dass dieses Thema, zum Beispiel auch der Pornografie, nicht genannt wird, ganz klar so für das, was es ist in der westlichen Welt, dass es toleriert wird, dass damit geliebäugelt wird in Gemeinden, ihr Lieben. Ja, wir Christen, wir sind nicht frei von diesen Dingen. Gemeindeleiter, Diakone und auch die Geringsten in der Gemeinde, alle leiden unter diesen Umständen. Und jeder dritte Deutsche, so ist es, schaut sich regelmäßig pornografische Inhalte an. Regelmäßig. Und da sind auch Frauen, die sich das angucken. Die sind nicht befreit von diesen Inhalten. Aber sie zerstören uns. Ganz besonders uns Christen. Und deswegen passt auf eure Kinder auf. Nur so ein Geheimtipp. Wir müssen sie schützen. Wir müssen sie schützen. Und deswegen, wir müssen über diese Themen reden, die Bibel ganz klar anspricht und kein Blatt vor den Mund nimmt. Das ist einfach toll, wie der Herr Paulus so ganz klare Sachen ansprechen lassen hat. Und deswegen, unehelicher Sex wird dich zerstören und wird auch deine zukünftige Ehe zerstören, wenn du noch nicht verheiratet bist. Oder deine jetzige Ehe. Deswegen heilige dich. Ja? Sprich zu heiligen, es geziemt sich nicht. Nun denn, die zweite Sünde, die hier genannt wird, ist die Unreinheit. Die Unreinheit. Unreinheit, man könnte sagen, sind alle Sünden. Wir haben vorhin, bist du rein in dem Blute des Herrn gesungen. Ja, da geht es genau um diese Thematik. Diese weiße Weste oder dieses weiße Kleidungsstück, das wir tragen, dass man da dann die sündhaften Flecken sieht. Was weiß ich, Pizza, Spaghetti, wie auch immer man sich das bildlich vorstellen möchte. Aber wir lieben dieses Kleid. Egal, ob es dreckig ist oder nicht. Ich kann mich daran erinnern, als Jugendlicher, als ich in der Hip-Hop-Szene so unterwegs war in den 90ern, da mochte ich einen Pullover und der war voller Flecken und ich wollte den nicht abgeben zum Waschen an meine Mama, weil ich dieses Kleidungsstück so mochte. Ja? Genauso sind wir. Wir tolerieren einige Sünden und sagen, naja, es gehört halt zu mir, das ist meine Schwachheit. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Wir müssen aufräumen, wie er sich für Heilige geziemt. Und keine Lieblingssünden dulden. Ja? Und mich erinnert das immer wieder an den Umstand der Tierhaltung. Also Deutsche mögen ja vermehrt auch Tiere zu Hause halten, warum auch immer. Ein ganz besonderes Haustier ist es, ein Hausschwein zu haben. Ein ganz besonderes. Ich habe schon mal eine Familie gesehen, die hat ein Hausschwein. Ja, und das haben sie dann angezogen mit so einem süßen Pulli. Ist ein intelligentes Tier, sind ja die Ferkel und die Schweine an sich. Und das lief dann da rum, voll zufrieden im Haus. Das ist total süß. Aber sobald dieses Tier seinen Instinkt ausleben kann und Dreck in Berührung kommt, wird es wieder einfach ein Schwein sein. Es wird sich suhlen im Schlamm und wird es genießen. Ja, dieses Bild steht für uns, für unsere Tendenz zu sündigen. Auch wenn das Schwein süß ist, es wird sich einsauen. Ja, und da ist es sehr wichtig einfach, dass wir aufpassen mit Sünden, die wir haben. Wie zum Beispiel, ich hatte schon letzte Woche darüber geredet, deswegen werde ich da jetzt nicht drauf reingehen groß. Wenn man übertreibt, ja, wenn man über andere schlecht herzieht, wenn man sich selbst dadurch besser fühlt, ja, ein besseres Licht darstellen kann. Ich bin ja nicht so schlimm. Oder wenn man heuchelt, wenn ich etwas darstelle, was ich nicht bin oder was ich nicht fühle. Das heißt, wenn ich traurig bin und dann einer auf, ich bin doch nicht traurig, ich bin fröhlich, ja, weil ich gerade in der Gruppe bin. Ja, also wir sollen in der Wahrheit leben und nicht heucheln. Es ist wichtig als Christen, dass wir echt sind. Das soll uns auszeichnen. Und diese ganzen Sachen sind Unreinheiten, sind Sünden letztendlich. Und wir müssen aufpassen mit, ja, über was wir auch reden als Christen, was für uns vielleicht normal uns erscheint, untereinander. Dann gehen wir zur dritten Sache, das ist die Habsucht. Das Ich möchte etwas haben, wird hier auch genannt. Ich möchte unbedingt etwas besitzen. Ja, als wir auf Kreta gelebt haben, da haben wir nicht so große Einkaufsmöglichkeiten wie hier in Deutschland. Und das war ganz gut. nicht, weil wir weniger hatten oder weniger Geld hatten und es ging uns schlecht. Nein, weil wir einfach gesehen haben, unsere Kinder sind fröhlich unterwegs. Sie gucken nicht ständig, das möchte ich haben, das möchte ich haben, das. Nein, es war relativ gesättigt, das Kind. Und heutzutage beobachte ich, sobald wir rüber sind, gibt es diese ganzen Möglichkeiten, was man alles haben möchte. Ja, und wir Menschen, wir neigen dazu, nicht zufrieden zu sein mit dem, was uns Gott gibt, sondern wir wollen mehr. Und die Habsucht bezieht sich nicht nur auf das x-te Produkt im Einkaufsregal, das kann sich auch auf mein Aussehen beziehen. Ja, ich möchte hübscher sein. Ich möchte nicht der Mensch sein mit diesem Körper, den mir Gott gegeben hat. Nein, ich möchte noch mehr. Ich möchte mehr haben. Und da kann man ganz schnell übertreiben auch. Und leider wird das dadurch, dass Sexualität so hoch gepriesen wird in der Welt, den Jugendlichen unter die Nase gerieben. Ja, und sie leiden darunter tatsächlich. Anstatt zufrieden zu sein, dass Gott sie gesund gemacht hat oder so gemacht hat, wie er sie gemacht hat, ist man immer das Leben lang unzufrieden mit seinem Körper, mit seinem Gewicht, mit seinem Aussehen. Und das ist auch eine Form der Habsucht. Weiteres Ding ist, wenn ich ständig das neue Handy haben möchte, immer wieder ein neues Modell. Ja, man hat keine Zufriedenheit in sich. Man möchte vielleicht die neuen Kleider haben. Man möchte neue Schuhe haben, schöne Schuhe haben, die zu dem Kleidungsstück passen, was ich trage. Also wir haben da gar keine Grenzen mehr. Der Haarschnitt muss immer der schickste sein. Es darf nie irgendwie schlecht aussehen. Nein, man muss immer top sein. Da geht es nicht um Hygiene, nicht um Pflege. Da geht es um Eitelkeit, um dieses... Ja, dass wir es übertreiben. Und ja, wir sehen einfach, dass wir doch einiges haben, wo wir sagen können, ja, die Habsucht betrifft uns Christen auch. Und da darf man einfach sich selbst hinterfragen und drin wachsen, Sachen abgeben und befreit werden von dieser. Denn die Habsucht macht mich nicht glücklich als Menschen. Sie ist mir ein Laster. Ich muss sie rumschleppen und muss immer irgendetwas machen im Namen der Habsucht. Aber wie schön ist es, wenn man davon befreit wird, wenn Gott einem diese Zufriedenheit im Herzen schenkt, man einfach Ruhe hat. Ich brauche das nicht. Ich brauche nicht das neueste Auto, ich brauche nicht das neueste Handy, das schickste Kleidungsstück. Ich bin zufrieden. Das ist etwas, wonach wir streben sollen als Christen. Ja? Gut, das sind jetzt diese drei beispielhaften Sünden, die im Vers 3 erwähnt werden. Aber im Vers 4 gibt es auch weitere. Lasst uns da auch reinschauen. Vers 4. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Hier wieder drei Sachen, die wir nicht tun sollen, und dann eine Sache, die wir tun sollen, die wir haben sollen, in der wir leben sollen. Wir gehen gleich auf diese letzte Sache ein, aber lasst uns erst noch weitergehen in diesen Beispielen, die Paulus hier nennt, die wir Christen nicht haben sollen. Schändlichkeit. Was ist eine Schändlichkeit? Das ist, wenn Schande über mich kommt dadurch, durch diese Art der Sünde, durch diese Art der Handlung, kommt eine Schande über mich. Ich zerstöre dadurch vielleicht meinen Ruf, ich zerstöre dadurch mein Zeugnis, dass wenn ich bezeuge, ich bin Christ und dann aber nicht so handle, dann zerstöre ich ja gewissermaßen dieses Zeugnis, was ich mündlich gegeben habe. Ein Beispiel dazu ist, du liebst es, Auto zu fahren. Du setzt dich ins Auto und du rast gerne. Du guckst nicht, dass da 50 steht, sondern du fährst die 100. Und tatsächlich passiert es eines Tages vielleicht, dass du jemanden dann tötest, ihn umbringst, mit dem Auto aus Versehen drüber fährst. Du kannst nicht mehr bremsen, ja, und dann ist das Klagen und das Leid ist riesig und die Menschen fragen sich, ja, wer hat dieses Leid verursacht, wer war dieser Mensch? Und dann finden sie heraus, ah ja, er war Christ, ja, ein toller Heuchler, Christ will ich nicht sein, ja, und ihr seht schon, es kann auch über die ganze Gemeinde der Ruf kaputt gehen. Ja, der ging zu dieser Gemeinde. Also das hat Konsequenzen, die dich bestrafen auch ein Stück weit, ja, die diese Sünde mit sich bringt. Zum Beispiel, ein weiteres Beispiel ist, ich lüge nicht. Wenn ich das sage vom Menschen, ist es ja im ersten Augenblick vielleicht eine gute Absicht als Christ, du willst nicht lügen, aber sei dir gewiss, du lügst auch. Aber wenn dann der Boss dich fragt, ja, ich bin nicht da, sag mal am Telefon, ich bin nicht da, und du hast deinen Arbeitskollegen tolles Zeugnis gegeben, dass du Christ bist und nicht lügst, ja, und dann lügst du, dann platzt dein Zeugnis, ja, dann hast du nichts mehr zu bezeugen da, dann bist du einfach einer, der geheuchelt hat, der ein Heuchler ist, ja, so ein Christ will man ja nicht sein, sagt sich die Welt dann auch. Und Mir ist das mal passiert, ich weiß nicht, das ist der Klassiker halt, als ich die Ausbildung hier in Deutschland gemacht habe, da war es so, dass ich im Türrahmen saß. Ja, naiv wie ich war, habe ich über den Lehrer hergezogen. Und der Lehrer stand hinter mir und ich wusste es nicht. Und er hat zugehört, aber ich habe gesagt, dass er so ein bisschen verrückt ist, ein bisschen labil, als ob er nicht ganz normal im Kopf ist. Ne? Ich meinte das auch ernst. Aber wie verletzend muss das gewesen sein? Der Mann hat sich umgedreht und ist weggegangen. Ja, also wir können, und ich hatte gesagt, ich bin Christ in dieser Schule übrigens. Ich war nicht Christ. Ja, da sehen wir einfach, wir zerstören dadurch alles. Ja, also, wir müssen aufpassen, dass wir diese Schändlichkeit nicht haben. Wir müssen aufpassen auf unsere Worte, auf unsere Handlungen. Genau, und dann wird etwas anderes erwähnt. Ein albernes Geschwätz, im Griechischen ist das dummes Geschwätz eigentlich. Also es ist wirklich einfach nur dumme Ausdrücke, dumme Wörter, dumme Sachen sagen. Wie zum Beispiel sich lustig machen über Menschen, die eine andere Hautfarbe haben als ich. Oder neben dem Rassismus vielleicht, dass ich Menschen in dünn und dick einteile, in groß und klein und mich darüber hermache. Das ist dumm. Das ist dummes Geschwätz. Daran beurteilen wir nicht Menschen und Gott schon gar nicht. Er liebt jeden Menschen. Und er hat sich was gedacht bei dem Körperbau des Menschen. Und nicht jeder kann was dafür, wie er ist, ne? Und deswegen, wir dürfen einander nicht in diese Gruppen einteilen und übereinander schlecht reden. Das ist dummes Geschwätz. Unsere Sprache soll die Freude im Herrn ausdrücken. Unsere Sprache soll heilig sein. Ja, und wir sollen nicht in dummes Geschwätz verfallen, wie zum Beispiel, wenn wir genervt sind von der Politik vielleicht, ja, von den Ergebnissen. Man hat gehofft, dass was kommt und ach, jetzt wird man enttäuscht und dann hört man sich irgendwo ein Video an, dann wird ein Politiker beschimpft und wir nehmen dieselben Worte in den Mund und beschimpfen diese Menschen. Das dürfen wir nicht. Das ist dummes Geschwätz. Das sollten wir nicht tun. Ja, das geziemt sich nicht für Christen. Wir haben ein Zeugnis. Wir haben eine andere wichtige Botschaft, dass wir die Menschen erreichen. Ja, unter dummes Geschwätz, finde ich, gehören auch nicht durchdachte Worte, oberflächliche Begriffe, die man einfach so benutzt. Ein Beispiel dazu, ihr kennt es bestimmt, also die Jüngeren von euch auf jeden Fall, oh mein Gott, OMG, das war mal eine Zeit lang cool, da wurde das überall geschrieben, aber es ist eine Lästerung, es ist nichts anderes. Wir schlagen das jetzt nicht auf, aber im 2. Mose 20, Vers 7, wer das aufschlagen möchte bei sich zu Hause dann, da steht, dass wir den Namen des Herrn nicht missbrauchen sollen und dürfen. Und das Wort missbrauchen ist im Hebräischen auch vergeblich nennen, vergeblich den Namen benutzen. Ja, wenn ich die ganze Zeit umherrenne und sage, oh Johannes, oh Johannes, oh Johannes, und ich höre meinen Namen und drehe mich um und sage, was ist denn? Was ist denn? Irgendwann, das ist nicht richtig. Und so gehen wir mit Gott um als Menschen. Also wir müssen aufpassen, dass das, was aus unserem Mund kommt, ja, es ist eigentlich eine Schande, dass man das zu Christen sagt, aber so ist es, so sind wir ja. Wir denken nicht nach und unsere Beziehung mit Gott ist heilig. Wir müssen aufpassen, wie wir mit ihm umgehen. Er ist unser Schöpfer, er ist unser König, er ist unser Herr. Ja, wir sind seine geliebten Kinder, aber wir sind auch zugleich seine Knechte, die er erkauft hat. Also es ist wichtig, dass wir Gott respektieren. Und das zerstört nicht unsere Beziehung, nein, es fördert die Beziehung. Und so sollte es auch sein. Kein dummes Geschwätz. Und es gilt auch der letzten Sache, die hier genannt wird, Witzeleien. Ja, das habe ich jetzt in diesem Beispiel auch mitgenannt. Über Rassismus zum Beispiel Witze machen und diese ganzen Sachen, diese Witzeleien über andere lästern oder unangebrachte Witze machen, das sollen wir nicht. Wir sollen, unser Ja soll ein Ja sein und das Nein ein Nein. Das heißt, wir müssen aufpassen, was aus unserem Mund rauskommt. Genau, das meint die Bibel hier. Und viel mehr Dankbarkeit, das war dieser vierte Punkt, der extrem wichtig ist. Wenn wir auf dieses Kreuz schauen, ich weiß nicht, manchmal ist es Routine bei mir im Herzen. Manchmal begegne ich da Gott gar nicht. Ich nehme das Abendmahl zu mir, bete. Ich bin zwar auch dankbar, aber es erfüllt mich nicht mit Freude. Vielleicht.
Manchmal ist es einfach so, da war ich nicht konzentriert und habe mir nicht genug Gedanken gemacht, vielleicht nicht gebetet darüber genug, auch im Vorhinein. Und wir sollen dankbar sein. Es sollte Dankbarkeit auslösen. Es sollte Freude auslösen, dass es uns so gut geht, dass der Herr uns nicht bestraft letztendlich für das, was wir eigentlich machen und wie wir sind als Menschen, sondern wir haben einen freien Lauf. Für uns frei, für Jesus hat es alles gekostet. Er musste diesen riesigen, hohen Preis zahlen. Und wenn uns das nicht mit Dankbarkeit erfüllt, dann wird uns nichts im Leben mit Dankbarkeit erfüllen, ihr Lieben, als Christen. Gar nichts. Wenn wir diese Botschaft hören und sie bewirkt nichts in meinem Herzen, dann wird, egal was aus diesem Buch kommt, nichts mehr bewegen. Dann bin ich hart geworden im Herzen. Dann muss ich vielleicht zurückkehren und Buße tun, um Vergebung bitten. Denn das ist die Botschaft, die Dankbarkeit bewirkt, die Quelle der Kraft ist. Und selbst in der Welt, Religionen und auch Philosophie weiß genau, dass Dankbarkeit ein mächtiges Werkzeug ist. Also das ist außerbiblisch jetzt das Beispiel. Ja? Selbst in der Welt weiß man, Dankbarkeit macht es den Menschen schwer, zum Beispiel in die Runde der Nörgler zu gehen und da sich dazuzustellen und mitzumachen. Und ach, ist das Wetter schlecht und ach, ist das schlimm hier in der Politik und wir haben ja kein Geld und die Spritpreise sind hoch. Wie schlecht geht es uns Menschen? Da hast du gar keine Lust mehr drauf. Wenn du wirklich dankbar bist, wenn du dem Herrn begegnet bist und dein Herz gerade so richtig erquickt ist, dann willst du das nicht haben. Ja, und in diesem Zustand, das wünscht sich der Herr, dass wir diesen Zustand haben, dass wir damit uns anstecken gegenseitig und fröhlich sind im Herrn. Dann sind wir stark. Und wir neigen dazu zu nörgeln, wir neigen dazu, in der Runde des Spötters zu stehen und sich nicht im Freundeskreis vielleicht doch mal umzuschauen und zu gucken, bin ich hier als Christ richtig? Passe ich hier noch rein mit dem, was gesagt wird über Gott oder zu Gott? Und das ist das, wo wir einfach uns beschäftigen müssen mit und mal einen Spiegel vors Gesicht halten müssen, jeder für sich. Na gut, deswegen Danksagung, eine super wichtige Sache für unser Herz. Es ist wirklich wichtig, dass wir dankbar werden. Es hilft auch, nach unten zu gucken, da, wo es jemandem schlechter geht. Nicht immer nach oben zu gucken, da, wo es den Leuten besser geht und die mehr haben. Nein, das macht die nicht dankbarer, den Menschen, ja. Vers 5. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Hier spricht es über Nichtchristen, über Nichtkinder Gottes, über die Söhne des Ungehorsams, wie sie betitelt werden am Ende. Aber das sind die Sachen, die sie beschreiben, ja, die sie ausmachen. Wenn du einen Mensch siehst, der nicht ein Kind Gottes ist, dann ist es normal, dass er unzüchtig ist, normal, dass er unrein ist, voller Sünden letztendlich ist, dass er mehr haben möchte. Diese Sehnsucht, die er in sich trägt, stillen möchte mit Dingen. Das ist ja nicht verwerflich, das ist normal für die Nichtchristen. Und hier wird dann gesagt, dass sie kein Erbteil haben, dass sie letztendlich nicht das Himmelreich, die Ewigkeit mit Gott erben, sondern sie werden die ewige Hölle, die ewige Strafe erben. Das ist ein schreckliches Erbteil, aber es ist das Erbteil ohne Gott. Da ist die Bibel auch knallhart und ihr seht schon, Erbteil. Wir werden nicht nur einfach errettet von der Hölle, wir haben ein Erbe anzutreten als Christen. Du, wenn du ein Kind Gottes bist, wirst eines Tages geehrt, indem du Erbe antrittst. Ich finde, das ist extrem unvorstellbar. Es ist einfach unverdient und groß, dass wir ohne eine Tat hervorzubringen, die rühmenswert ist, weil alle guten Taten, die ich vollbringe, verbringe ich nur durch Gottes Gnade. Keine einzige gelingt mir durch meine Gerechtigkeit. Deswegen verdient auch eigentlich Gott nur diese Ehre. Aber nein, wir stehen trotzdem da und dürfen ein Erbe antreten. Ich finde, das ist ganz, ganz groß. Und aber nichtsdestotrotz, es beschreibt die Menschen, diese Sünden beschreiben Menschen. Wir werden auch beschrieben als Christen. Wir haben auch einen Verhaltenskodex, auf dem man erkennen muss, das ist ein Christ. Es ist ein Kind Gottes. Das ist wichtig zu sehen. Nicht nur Nichtchristen haben Beschreibungen, auch Christen. Und man soll uns an unseren Früchten erkennen. Lasst uns mal aufschlagen. Matthäus Kapitel 7, die Verse 15 und 16 nur. Matthäus Kapitel 7, Verse 15 bis 16. Das ist eine
Warnung gegen böse Verführer. Verse 15 und 16, Kapitel 7. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln. Also zum Unterscheiden von gut und schlecht gibt es Früchte, an die wir erkennen können, ob etwas gut ist, eine Handlung, ein Mensch letztendlich, ob es ein Kind Gottes ist oder vielleicht doch ein Wolf ist. Ja? Und genauso auch wir sollen gewisse Früchte haben, die man erkennt. Denn man erkennt Menschen, man erkennt auch Christen, ob sie echt sind oder nicht, sagt uns dieser Text hier. Und stellt euch mal vor, das ist ein Beispiel, ihr seht eine Biker-Gang, da kommt sie mit den coolen schwarzen Lederjacken mit Nieten dran, Stacheln dran, rostig und auch Stahl, wildes Gerede, Bier trinkend, wie sie so sind, so in Filmen dargestellt zumindest. Und dann kommt dann jemand dazu, der zwar so redet und auch, ich gehöre auch dazu, aber der liebt halt Benjamin Blümchen und hat so eine rosa Pulli mit einer Benjamin Blümchen-Stickerei drauf. Da würde jeder sagen, nee, der passt doch nicht da rein, irgendwie ist mit dem schiefgelaufen. Das passt nicht. Ihr seht schon, dieser Kontrast ist extrem. Und genau dieser Kontrast ist, wenn wir sagen, ich bin Christ, aber ich lebe in genau diesen Sünden, die beschrieben werden. Die Welt weiß genau, dass wir Heuchler sind. Das sind Christen, das sind Christen. Toll. Und da tragen wir Verantwortung. Wir tragen Verantwortung, dass wir nicht Christus Schaden verursachen durch unser Verhalten. Ja? Dass wir nicht die Botschaft klein machen. Also das ist nicht, um errettet zu werden, sondern das ist einfach, um richtig zu leben als Christ, dann möchte Gott auch, dass du dich benimmst. Und unsere Frucht wird weiter unten beschrieben, im Kapitel 5, Vers 9 als Beispiel. Es gibt noch andere Stellen im Korinther auch, aber lass uns mal hier im Kapitel bleiben. Also im Epheser Kapitel 5, Vers 9. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das soll uns Christen kennzeichnen. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Ja, also das ist ganz klar, Gott möchte, dass du so lebst und nicht so wie davor erwähnt. Und dennoch ist es so, dass all diese Taten, selbst wenn du zu 100%, ja sagen, nehmen wir mal an, du erfüllst das, du bist gerecht, du lebst in der Wahrheit und bist gütig, begegnest dem Menschen und willst ihm nur Gutes, dann ist es dennoch so, dass du es nicht verdienst, in den Himmel zu kommen. Das ist ganz wichtig zu sagen. Das wird dich nicht näher bringen in den Himmel. Du musst die Gnade Gottes akzeptieren. Du musst dich demütigen, vors Kreuz knien und sagen, Herr, ich schaffe es nicht durch meine Gerechtigkeit. Ich schaffe es nicht. Du bist die einzige Möglichkeit, zum Vater zu gelangen. Das ist das, was die Wahrheit ist. Und deswegen, sola gratia ist ganz, ganz wichtig. Allein die Gnade Gottes errettet. Nicht diese Handlungen, diese Veränderung im Menschen, die geschieht aus Dankbarkeit für das, was am Kreuz geschehen ist. Was Jesus für mich gemacht hat, ich möchte ihm gefallen. Ich möchte ein Kind sein, was ihm Freude bereitet. Nicht ein Kind, was ihm Schmerz noch mehr zufügt. Er hat schon genug Schmerz, wie ich letzte Woche gesagt habe, wenn wir den Heiligen Geist betrüben. Ja, und deswegen, wir müssen aufpassen, dass wir bewusst als Christen leben. Und wichtig ist zu verstehen, dass allein die Gnade Gottes ist wirklich rettend, aber unsere Taten, die bezeugen, ob wir gläubig sind oder nicht. Sie können uns auch widersprechen, unsere Taten. Ja? Wenn ich dieses Benjamin Blümchen-Beispiel nochmal nehmen darf, ja, dann sieht das jeder von außen. Ich gehöre dann nicht zu dem Balkan und ich gehöre auch nicht zu den anderen, zum Benjamin Blümchen-Club. Ja, also ich bin dann nicht Christ und ich bin auch nicht in der Welt. Wo bin ich dann? Ein elendes Häufchen. Dann lieber kalt sein und nicht glauben, als so lau. Das mag Gott nicht. Und deswegen ist das so, dass hier das nochmal so genannt wird. Sie werden kein Erbteil haben. Das ist eine knallharte Warnung. Und da darf ich mich fragen, wie beschreiben mich meine Mitmenschen? Und ich muss ernüchternd sagen, ich habe noch viel zu arbeiten an mir. Ja, es ist wichtig, dass ich mich daran mache und das ändere. Das ist nicht in Ordnung, dass ich mir das durchgehen lasse, einige Sachen, und sage, ja, es ist eine Schwäche. Nein, es ist eine Sünde. Und Sünden sind etwas, was mir nicht gut tut, was mich zerstört, weil ich Christ bin. Ich bin nicht mehr ein normaler Mensch. Ich bin eine neue Kreatur. Alles ist neu. Also in der
Nachfolge und der Gehorsam, in dieser Nachfolge, wo wir gehorsam sind, da kriegen wir nur die Kraft durch das Kreuz. Wenn wir zu Gott kommen, uns demütigen und uns bewusst machen, er hat für mich bezahlt, ich bin ein Kind Gottes und aus diesem Grund möchte ich ihm gehorchen, möchte ich mich unterordnen. Das ist das, wie es sein soll. Und es ist einfach nochmal schön, diese Erinnerung, du wirst einen riesigen Segen empfangen. Jetzt schon auf der Erde hast du diesen Segen, weil du Sinn im Leben hast, weil du diese Lücke gefüllt hast. Verhalte dich auch so. Wenn du wirklich Kind Gottes bist, dann such nicht diese Lücke mit irdischen Dingen zu stopfen. Das ist ungesund. Deswegen geht es auch weiter im Vers 6. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen, kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Ja, also passt auf euch auf. Passt auf dieses Heil auf. Ja, ihr habt es, aber passt darauf auch auf. Passt auf über euer Christsein, dass das Heiligen geziemt, dass das passend ist. Und lasst euch nicht verführen, denn ihr seid verführbar. Ich bin es auch. Jeder von uns ist verführbar. Egal wie stark du bist als Christ, du bist schwach. Gott muss deine Stärke sein. Ja? Und wir lassen uns dann oft verführen. Ein Beispiel dazu, so eine richtig leckere, exotische Frucht. Ihr seht sie, ihr wollt sie haben. Sie riecht gut, sie duftet gut, sie sieht aromatisch aus. Ihr beißt rein und drin sind Würmer, es ist verfault, ekelhaft. Und jedes Mal fallen wir auf diesen Trick rein. Diese Worte, die beschreiben uns, wie lecker die Sünde ist. Die Augen beschreiben uns, oh, wie toll das doch ist. Und du machst es und bereust es im selben Augenblick. Weißt du, als Christ, Mann, ich bin schon wieder gefallen. Jetzt muss ich wieder Buße tun. Jetzt brauche ich wieder die Vergebung, die Begegnung mit dem Herrn. Und dennoch, das gehört dazu zum Christsein. Es gehört dazu, einfach mit Leichtigkeit zurückzugehen zu Gott. Natürlich auch mit bußfertigem Herzen, aber direkt zu Gott gehen und sagen, Herr, du siehst, ich bin gefallen, vergib mir. Ja, dieses direkt zu ihm gehen, das ist der Schlüssel, den wir haben. Direkt wieder mit Dankbarkeit erstmal sich auftanken. Und hier steht, dass um dieser Dingen willen der Zorn Gottes auf diese Söhne kommt, die beschrieben werden, auf die Ungläubigen kommt der Zorn Gottes, denn sie haben Jesus, sein Opfer, nicht angenommen. Darum trifft der Zorn sie. Er ist vergeblich gestorben für sie. Er hat sich geopfert und die haben ihn missachtet. Sie haben gesagt, nein, danke, ich möchte mein eigener Herr sein. Jesus ist ja schön, dass er mein Schöpfer ist, dass er Gott ist, dass er die Welt erschaffen hat, aber ich möchte selbst bestimmen, wie ich lebe und was ich tue. Wunder dich nicht, wenn der Vater zornig ist dann. Er wird zornig bleiben dann, weil du einfach seinen Sohn so behandelt hast. Das geht nicht. Und er ist gerecht, er ist heilig, er wird zornig sein, er muss bestrafen. Es ist sonst keine Gerechtigkeit, wenn du, ach komm, du bist zwar Sünder, hast meinen Sohn nicht angenommen, du darfst trotzdem rein. Das wäre ungerecht. Es wäre einfach eine schreiende Ungerechtigkeit, wenn jeder x-beliebige Mensch reinkommt. Nein, er verlangt, dass wir uns demütigen, dass wir uns brechen lassen. So hart ist es. Aber das ist der Preis, den wir Menschen bezahlen für das ewige Leben. Und das Tolle ist einfach, dass wir diese Vergebung kostenlos kriegen, wir Menschen. Es hat zwar Jesus alles gekostet, aber wir dürfen es kostenlos genießen. Vers 7, der letzte Vers. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Wir müssen nicht diese Sünden tun. Wir sind nicht verpflichtet. Wir können ihnen widerstehen. Es sind eben nicht unsere Schwachheiten, es sind unsere Lieblingssünden. Wir müssen sie ablegen. Wir dürfen zu Gott kommen und wir dürfen wissen, Jesus Christus hat am Kreuz nicht nur die Sünden bezahlt, nein, er hat den Teufel besiegt. Der Preis ist bezahlt, der Teufel ist besiegt, der Kampf ist schon gefochten. Du bist Sieger, du musst nicht sündigen. Ja, du wirst sündigen, weil du nicht immer widerstehen kannst, aber du musst es nicht. Belüg dich nicht selbst und sag, ja, ich schaffe das doch eh nicht, der Sünde zu widerstehen. Doch, dieser Text sagt anders. Widersteh dieser Sünde, ja? Sei nicht Mitteilhaber von diesen Ungläubigen, die verurteilt werden am Ende. Nein, halte dich rein. Halte dich rein, sagt uns hier der Text insgesamt. Und beiß nicht in diese verführerische Frucht rein. Sag, nein, ich weiß, das ist ein verfaultes Ding. Das will ich nicht haben. Das brauche ich nicht. Es macht mich nicht glücklich als Christ. Ganz im Gegenteil, es macht mich unglücklich. Es betäubt nicht, sondern ja, es verursacht mir nur Schmerz. Und deswegen, und lasst uns unsere Unreinheit wirklich untersuchen. Diese Weste, dass die weiß ist und Ein letztes Beispiel für heute. Ich hoffe, dass das so ein bisschen verbildlicht, auch diesen ganzen Text. Es ist ähnlich so. Stellt euch vor, ich glaube, jeder mag Strand. Stellt euch vor, ihr seid bei einem Strand. Da ist schönes blaues Wasser. Ihr genießt die Sonne. Und dann hört ihr, am Strand ist alles voller Schätze. Ihr kriegt Schippen und los geht's. Ihr könnt dann dadurch immer beim Strand bleiben, was auch immer. Ihr seid reich. Also, ihr nehmt die Schippe und jeder würde anfangen zu buddeln. Ja? Und ihr findet eine Schatztruhe dort direkt. Nach ein paar Zentimetern, zack, oh, Schatztruhe. Ihr holt sie raus, sie ist leer. Du gibst nicht auf, vielleicht ist ja eine voll. Wenn ich da eine Schatztruhe habe, dann und ihr fangt an und buddelt Schatztruhe, eine nach der anderen aus und holt diese Truhen raus, die leer sind, die euch nichts bringen. Es ist ein leeres Wort, ein leeres Versprechen. Und Jesus steht auch an diesem Strand mit einer riesigen, gigantischen Schatztruhe und sagt, komm noch zu mir, ich habe den Schatz schon. Du kannst es genießen, du kannst zu mir kommen, die Sünde wird dich nicht erfüllen. Komm zu mir. Und er hat das alles schon gemacht. Und wir sagen, vielleicht ist er da noch eine Schatztruhe und buddeln weiter fleißig als Christen, obwohl wir doch schon bei ihm sind. Ja, und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass uns die Sünde einfach nur schädigt. Und dass es eine Befreiung ist, die hier verlangt wird, nicht deine Gesetzlichkeit. Nein, es geht um dein Wohl, um deine Freude im Leben, in deinem Herzen. Ja? Das will Gott, dass du glücklich bist, nicht in diese Sündenfels, die wir heute genannt haben und gehört haben, sondern dass du einfach glücklich bist als Mensch. Jetzt schon, nicht erst in der Ewigkeit den Lohn empfängst, sondern jetzt schon den Lohn des Gerechten ausleben darfst. Und deswegen lasst uns immer wieder zum Kreuz zurückkehren, als Christen unseren Stolz ablegen. Und wenn du kein Christ bist, möchte ich dir Mut machen, diesen Schritt zu gehen. Gott herauszufordern mit einem Gebet, ob es ihn wirklich gibt, da anzufangen. Und er wird sich dir zeigen. Er wird deine Frage, dein Gebet wird nicht ins Leere gehen, sie wird beantwortet werden. Möge der Herr uns dabei segnen und einfach tragen durch die nächste Woche. Amen.